Guten Morgen. Hier sieht man schon das Thema der heutigen Predigt: Was lehrt Jesus richtig richten? Ich starte mit einem Ausschnitt aus einer Online-Debatte, die ich gestern auf der ORF-Webseite gesehen habe. Einer sagt, es geht um ein Gesetz, das ursprünglich verabschiedet wurde und jetzt scheinbar doch revidiert oder nochmal angeschaut wird. Es geht um dieses Arbeitszeitgesetz und die Leute debattieren eben über das. Was spricht gegen Nachbessern? Gar nichts. Allerdings, es ist eine Unfähigkeitseingeständnis der Regierung, die dieses Gesetz noch vor wenigen Wochen als heiligen Gral der Gesetzgebung gefeiert hatte. Ist schon klar, dass du auf die Bundesregierung schimpfen musst. Was tätest du sonst? Das Gesetz wird übrigens nicht zurückgenommen oder aufgehoben. Aber geändert von Leuten, die das noch kürzlich vehement abgelehnt haben. Sie scheinen doch nicht expertisenresistent zu sein. Das ist gut so. Gott sei Dank gibt es so unfehlbare Menschen wie dich. Wie war das noch einmal mit dem Wurf des ersten Steins? Im Gegensatz zu den meisten Nationalratsabgeordneten bin ich politisch völlig unbescholten. Du nicht? Bist du Politiker? Der werte Herr sollte sich noch einmal mit der Definition von Demokratie vertraut machen. Denn es steht jedem frei, egal ob unfehlbar oder nicht, die Regierung zu kritisieren. Das Internet bietet heute ein Forum, in dem jeder gefragt oder ungefragt seine Meinungen und Urteile über andere mehr oder weniger unzensiert in die Welt hinaus posaunen kann. Unter einem Pseudonym, einem Nickname, die habe ich hier nicht reingeschrieben, ist man scheint es auch viel weniger zurückhaltend als in einer tatsächlichen Begegnung von Mensch zu Mensch. Schlag auf Schlag wird angeschwärzt, verurteilt, Verachtung ausgedrückt. Was hat Jesus zu dem Thema zu sagen, zu urteilen, zu richten? Lesen wir in Matthäus Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Ist auch im Licht und Leben abgedruckt. Hier heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Erstens, sei kein Richter. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Worum geht es Jesus hier? Was meint er? Verbietet er seinen Jüngern jede Art von Urteil? Will er uns zu einer völlig wertneutralen Haltung anleiten? Sollen wir alles ohne Wertung hinnehmen? Wenn man nur ein bisschen den unmittelbaren und auch den weiteren Kontext in der Bibel anschaut, wird klar, das kann Jesus nicht gemeint haben. Schon einige Verse später, wir haben es gerade gelesen, fordert er die Jünger auf, das Heilige nicht den Hunden zu geben und die Perlen nicht vor die Schweine zu werfen. Hier ist offensichtlich ein Urteil nötig. Auch sonst in der Bergpredigt gibt Jesus eindeutige moralische Urteile ab. Die ganze Bibel ist völlig klar. Es gibt Gut und Böse. Gott liebt das Gute und hasst das Böse. Und von seinem Volk im Alten und Neuen Testament erwartet er, dass sie sich seinem Urteil anschließen und auch entsprechend leben. Halten wir uns diesen großen Rahmen im Hinterkopf, damit wir Jesus hier richtig verstehen. Dass wir Dinge als richtig und damit Gott wohlgefällig oder als falsch und damit Gott nicht wohlgefällig beurteilen, das gehört ganz wesentlich zu unserer Natur als Menschen. Gott hat uns als seine Geschöpfe mit einem moralischen Empfinden ausgestattet, mit einem Sensor für Gut und Böse. Das ist keine Fehlentwicklung, es ist an sich eine Gabe Gottes. Aber was meint Jesus dann damit, wenn er sagt, richtet nicht? So sehr wir auch aufgefordert sind, Gut und Böse zu unterscheiden, dem Guten nachzueifern und das Böse zu verabscheuen, dieser Eifer soll uns nicht zu harten und verurteilenden Leuten machen. Wovor Jesus hier warnt, ist eine überkritische, harte, tadelsüchtige Haltung. Wir sind dazu berufen, Jesu Botschafter und Gottes Nachahmer zu sein und mit vollem Einsatz. Aber wenn wir glauben, Gott braucht uns als Bewerter und Richter unserer Mitmenschen, dann haben wir etwas falsch verstanden. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? So heißt es im Jakobusbrief. Spielen wir uns nicht als Richter unserer Mitmenschen auf. Das steht uns nicht zu. Wenn wir es tun, spielen wir eigentlich Gott. Und damit ziehen wir uns Gottes Urteil auf uns. Was steht hinter so einer richtenden Haltung? Ich denke, es geht oft Hand in Hand mit Absonderung, Distanz und Konkurrenzdenken. Wenn ich über meinen Nächsten urteile, bewerte ich ihn aus einem sicheren Abstand, aus der Distanz. Ich nehme zwar wahr, dass irgendetwas nicht passt, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, aber anstatt mich des Problems, der Schwachheit des Nächsten anzunehmen, bleibe ich auf sicherer Distanz. Allein schon dadurch stelle ich mich eigentlich über ihn, anstatt ihm entgegenzukommen und ihm zu helfen. Und insgeheim empfinde ich vielleicht sogar etwas Genugtuung über das Scheitern des anderen. Ich finde es treffend, wie Dietrich Bonhoeffer dies in seinem Buch Nachfolge beschreibt. Im Richten treten wir dem anderen gegenüber in dem Abstand der Beobachtung, der Reflexion. Die Liebe aber lässt dazu keinen Raum und keine Zeit. Der andere kann dem Liebenden niemals Gegenstand zuschauerischer Betrachtung sein, sondern er ist jederzeit der lebendige Anspruch auf meine Liebe und meinen Dienst. Im Richten treten wir dem anderen gegenüber in dem Abstand der Beobachtung, der Reflexion. Die Liebe aber lässt dazu keinen Raum und keine Zeit. Der andere kann dem Liebenden niemals Gegenstand zuschauerischer Betrachtung sein, sondern er ist jederzeit der lebendige Anspruch auf meine Liebe und meinen Dienst. Ich finde das sehr treffend formuliert. Wir sind nicht dazu berufen, über unsere Mitmenschen zu urteilen und Gericht zu halten. Das kann Gott sehr gut selbst. Wir sind dazu berufen, ihnen in Liebe entgegenzukommen und zu helfen. Ein weiterer Aspekt: Wenn ich als Christ dem Nächsten in einer richtenden Haltung begegne, dann blende ich völlig aus, wie sehr ich selbst von Gottes Gnade und Geduld abhängig bin. Davon, dass er mich gerade nicht so richtet, wie ich es verdient habe. ja, eine richtende Haltung gegen meinen Nächsten spottet dieser Tatsache. Da wird die Warnung Jesu verständlich. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wir kennen das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem so viel von seinem Herrn erlassen wurde. Und dann war er beinhart, als es um einen Bagatellbetrag verglichen mit dem ging, was er geschuldet hat, den ihm ein Kollege schuldete. Was war das Ende dieses Knechtes? Hier heißt es, der Herr sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. An anderer Stelle heißt es, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Eine unbarmherzige, harte, richtende Haltung gegenüber den anderen ist eine ernste Angelegenheit. So eine Charakterhaltung passt überhaupt nicht zu einem Christen. Von Jesus heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Dass Gott uns gegenüber gnädig ist, ist unsere einzige Hoffnung. Was bilden wir uns ein, wenn wir glauben, wir müssten über andere hart und unbarmherzig zu Gericht sitzen? Prüfen wir uns selbst. Ich denke, die Art, wie wir anderen begegnen, richtend oder barmherzig, kann uns auch zeigen, wie weit wir selbst Gottes Gnade verstanden und angenommen haben. Wie weit wir ihm erlaubt haben, unser Denken und Urteilen zu prägen. Sei kein Richter. Zweitens, sei kein Heuchler. In den Versen 3 bis 5 gibt Jesus dann das bekannte Beispiel, das sogar zum Sprichwort geworden ist. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Jesus führt uns mit seiner bewusst gewählten Übertreibung vor Augen, wie lächerlich und absurd dieses Verhalten ist. Wenn man sich das bildlich ausmalt, ist es wirklich grotesk, was diese Person tut. Was ist das Problem? Ich denke, man kann es kurz auf den Punkt bringen. Die Person nimmt es sehr genau mit dem Verhalten anderer oder mit den Fehlern, Schwächen anderer, aber ist einfach blind für die viel schlimmeren eigenen Schwächen und Fehler. Jesus nennt die Person einen Heuchler. Hier ist damit jemand gemeint, der sich selbst betrügt, indem er offensichtliche eigene Probleme und Fehler verdrängt. Jemand, der glaubt, er könne oder müsse andere zurechtbringen, wo er doch ganz offensichtlich einmal bei sich selbst beginnen sollte. Im Alten Testament haben wir dafür ein tragisches Beispiel. König David. Nachdem er den Uriah ermordet hat, mit seiner Frau Ehebruch begangen hat, dann schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm und der erzählt König David folgende Geschichte. Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge, der Arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kamen Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Kindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er hat dann eben das Lamm von dem Armen genommen. Und als Nathan fertig ist, da erbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Und da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Wie beschämend für den König, dass er den Reichen in der Geschichte verurteilt und dann selbst als der aufgedeckt wird, der genau dasselbe, ja eigentlich noch viel Schlimmeres getan hat. Legen wir es nicht darauf an, dass wir eines Tages wie König David als Heuchler entlarvt werden. Noch einmal Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Im Richten bin ich blind gegen mein eigenes Böses und gegen die Gnade, die dem anderen gilt. Ginge es mir beim Richten wirklich um die Vernichtung des Bösen, so würde ich das Böse dort suchen, wo es mich eigentlich bedroht, nämlich bei mir selbst. Suche ich aber das Böse beim anderen, so wird gerade darin offenbar, dass ich in meinem Bösen ungestraft bleiben will, indem ich den anderen richte. Schauen wir zuerst bei uns selbst, bevor wir andere kritisieren. Und prüfen wir uns selbst mindestens so streng, wie wir andere beurteilen. Sei kein Heuchler. Drittens, sei nicht blauäugig. Der letzte Vers in dem Abschnitt klingt fast etwas widersprüchlich zu den vorherigen Versen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Macht Jesus hier nicht genau das, was er den Jüngern gerade verboten hat? Er verurteilt gewisse Menschen als Hunde und Schweine. Wie sollen wir das verstehen? Wen meint er mit den Hunden und Schweinen? Im Judentum waren beide Hunde und Schweine unreine, mehr oder weniger wilde Tiere. Nicht so wie unsere zahmen Haustiere. Ich glaube, das Foto hier drückt das ganz gut aus. Hunde nannte man im Judentum die Heiden. Aber kann es sein, dass Jesus hier seinen Jüngern verbietet, dass sie den Nichtjuden seine Botschaft bringen? Das wäre im direkten Widerspruch zu seiner sonstigen Lehre, zu seinem großen Missionsbefehl auch. Das kann Jesus nicht gemeint haben. Aber scheinbar gibt es Menschen, unabhängig davon, ob sie Juden sind oder nicht, die sich so offensichtlich und hartnäckig der Botschaft von Jesus verschließen, dass Jesus seine Jünger anweist, dass sie ihnen das Heilige und die Perlen nicht weiter anbieten sollen. Ähnlich ist seine Anweisung in Matthäus 10, Vers 14, bevor er seine Jünger aussendet. Da sagt er: Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Auch bei Paulus sehen wir, dass er diesem Prinzip gefolgt ist. Als er zum Beispiel in Antiochia in Pisidien predigte und die Juden sich verhärteten und ihn und seinen Begleiter vertrieben, heißt es, sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonion. Es gibt also bei der Verkündigung von Jesu Botschaft einen Punkt, einen Grad an Ablehnung und Verhärtung, ab dem es nicht mehr weise ist, weiterzumachen. Einen Punkt, an dem weitere Versuche nicht mehr zielführend sind, sondern im Gegenteil nur mehr Aggression und Wut hervorrufen. Aber seien wir nicht vorschnell damit, jemanden als hoffnungslosen Fall einzustufen. Das ist eine ernste Sache. Und selbst wenn wir uns entscheiden, jemanden Jesu Botschaft, das Heilige und die Perlen nicht mehr anzubieten, es ist immer noch Gott, der das letzte Urteil über einen Menschen spricht, nicht wir. Ich denke, diese Aufforderung, die Perlen nicht vor die Schweine zu werfen, hilft uns, ein ausgewogenes Verständnis zum Thema Richten und Urteilen zu gewinnen. Die vorhergehenden 5 Verse haben uns gezeigt, dass wir nicht hart und kritiksüchtig unseren Mitmenschen gegenüber sein sollen. Außerdem, dass wir nicht heuchlerisch unsere eigenen Sünden verdrängen sollen, während wir andere zurechtweisen. Hier sehen wir nun, dass wir als Jünger Jesu auch nicht gutgläubig und naiv sein sollen. Es muss uns klar sein, dass Jesu Botschaft für manche Menschen zur Gerichtsbotschaft wird. Nämlich dann, wenn sie sie hartnäckig ablehnen. Wir sehen an dem Vergleich mit den Hunden und Schweinen, dass es auch Situationen gibt, in denen von uns sehr wohl gefordert ist, weise und richtig zu urteilen. Auch im Alltag kommt es durchaus oft vor, dass wir Dinge oder das Verhalten von Menschen beurteilen müssen. Manchmal ist es für uns auch dran, unseren Nächsten zurechtzuweisen. Wie sollen wir das angehen? Wie richten wir richtig? Ich habe mir noch einige Fragen überlegt, die hilfreich sein könnten, dass man sie sich selbst stellt, bevor man ein Urteil abgibt. Eine Frage, oder zwei eigentlich. Ist mein Urteil gefragt? Bin ich zuständig? Je nach Lebenssituation gibt es ganz bestimmte Bereiche, für die wir zuständig sind und in denen es auch von uns erwartet wird, dass wir Urteile abgeben. Ein Richter muss Gerichtsurteile fällen. Ein Lehrer muss seine Schularbeit benoten oder auch das Verhalten der Schüler beurteilen. Ein Chef evaluiert eine Mitarbeiterin. Ein Vater ermahnt seinen Sohn. Die Gemeindeleitung ist gefragt, Mitglieder bei moralischem Fehlverhalten anzusprechen, wenn eine brüderliche Ermahnung nicht angenommen wird. Für den Einzelnen sind es meist nur einige wenige Bereiche, für die man zuständig ist. Aber viele, in denen unser Urteil eigentlich nicht gefragt ist. Mein Eindruck ist der, dass wir sehr gerne unsere eigentlichen Zuständigkeitsbereiche vernachlässigen, stattdessen dort mitreden wollen, wo unser Urteil gar nicht gefragt ist. So oft ist es dann einfach nur schlechtes Gerede über andere. Der Apostel Petrus warnt uns: Niemand von euch leide als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Damit meine ich nicht, dass wir uns für unsere Mitmenschen und unsere Glaubensgeschwister im Speziellen nicht verantwortlich fühlen sollen. Jesus selbst weist uns ja dazu an. Aber trotzdem denke ich, ist es gut, wenn man sich fragt, ob man in einer bestimmten Situation der Richtige ist, um eine Sache anzusprechen. Also bevor du ein Urteil abgibst, frag dich vielleicht, ist mein Urteil hier überhaupt gefragt? Ein zweites, ist mein Urteil überlegt und fundiert? Nur wenn wir die Hintergründe gründlich prüfen, werden wir ein gerechtes und angemessenes Urteil fällen. So leicht urteilen wir oberflächlich und vorschnell, weil wir vielleicht unreflektiert unseren Emotionen Raum geben, von jemandem gedrängt werden oder einfach zu bequem sind, einer Sache auf den Grund zu gehen. Wir können Menschen großes Unrecht tun, wenn wir ihnen ungerechtfertigt Dinge unterstellen. Besser ist es, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu versuchen, die Beweggründe des Herzens nachzuvollziehen. Warum tut jemand, was er tut? Wesentlich ist auch, dass wir prüfen, wie Gott eigentlich eine Sache sieht. Gibt es eine eindeutige biblische Lehre dazu? Gibt es vielleicht verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, die ich noch nicht bedacht habe? Ein gründliches Urteil zu finden, erfordert oft Zeit und Mühe und Gebet. Mir fällt dazu folgender Bibelvers aus den Sprüchen ein. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut, und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Also bevor du ein Urteil abgibst, frag dich, ist mein Urteil überlegt und fundiert? Und ein drittes, ist meine Haltung von Gnade geprägt? Diese Frage führt uns eigentlich zum Ausgangspunkt zurück. Unabhängig davon, wie unser Urteil ausfällt, urteilen wir nicht mit einer harten, erbarmungslosen Haltung. Keine Frage, es gibt Dinge, gegen die wir als Christen entschieden und mit Nachdruck auftreten sollen, die wir klar als Sünde verurteilen müssen. Aber seien wir uns dabei immer bewusst, wie leicht und wie oft wir selbst immer wieder vom Weg abkommen und sündigen. Wer sich selbst für gerecht und tadellos hält und entsprechend hart und verurteilend gegenüber anderen ist, ist im Grunde blind und einer gravierenden Selbsttäuschung erlegen. Ich habe hier noch speziell an die Eltern-Kind-Beziehung gedacht. Wenn ihr Kinder habt, seid ihr in gewissem Sinn auch Richter eurer Kinder. Es ist so wichtig, dass euer Umgang mit den Kindern von Barmherzigkeit und Wohlwollen geprägt ist. Es stimmt schon, dass ihr eure Kinder Gottes Gebote lehren sollt. Dazu gehört auch, dass ihr Fehlverhalten korrigiert und sanktioniert. Aber bitte tut das im Bewusstsein dessen, dass auch ihr Tag für Tag die Gnade Gottes bitter nötig habt. Eure Erziehung soll nicht von Härte und Unerbittlichkeit geprägt sein. Es macht dich nur authentischer, nicht schwächer, wenn du nicht nur die Fehler deiner Kinder korrigierst, sondern vor ihnen auch deine eigenen Fehler zugibst und sie, wenn nötig, um Vergebung bittest. Selbst wenn wir in einer Position sind, die es von uns also erfordert, Urteile über andere abzugeben, sind wir trotzdem nie Gott, sondern wir stehen wie unser Nächster unter Gott. Wie er sind wir, wie der Nächste, sind wir als sündige und schwache Menschen völlig auf Gottes Gnade angewiesen. Man sollte einem Christen anmerken, dass er sich dessen bewusst ist. Also bevor du ein Urteil abgibst, frag dich, ist mein Urteil gefragt? Bin ich zuständig? Ist mein Urteil überlegt und fundiert? Ist meine Haltung von Gnade geprägt? Wir haben einiges gemeinsam betrachtet, bedacht. Noch ein paar Gedanken zum Abschluss. Eines Tages wird Gott die Welt richten. Er, der gerechte und allein würdige Richter. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Zeit umzukehren, seine Sünden zu bekennen und Vergebung zu bekommen. Die Dinge mit Gott und Mitmenschen ins Reine zu bringen. Dazu ist Jesus gekommen. Dafür hat er sein Leben gegeben. Jesus nennt Sünde beim Namen, aber er verurteilt dich nicht kalt aus der Distanz, sondern er kommt zu dir und bietet dir Vergebung an. Er lässt dich nicht im Dreck der Sünde liegen. Er ist sich nicht zu schade, selbst in deinen Dreck herabzusteigen, um dir herauszuhelfen. Diese Botschaft haben wir weiterzugeben. Glaubwürdig ist sie dann, wenn wir frei von verurteilender Selbstgerechtigkeit und wirklich von Gottes Gnade überwältigt sind. Beten wir. Vater, danke für deine Gnade. Danke, dass du uns nicht so richtest, wie wir es verdient hätten. Und bitte zeig uns, präg uns mit dieser Gnade, mit dem Bewusstsein dessen, dass wir völlig davon abhängig sind. Bewahr uns davor, dass wir eine richtende Haltung unseren Mitmenschen gegenüber einnehmen. Lass uns deine Liebe glaubwürdig weitertragen. Amen.